Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker ist heute Vormittag unser Gast. Der Mann, der mit seinem aktuellen Programm Volksbegehren unterwegs ist. Guten Morgen und herzlich willkommen. Wie viel Uhr sind Sie heute Morgen aufgestanden?
Um fünf? Ja, ich muss ja pünktlich hier sein. Ich kam an den Bahnhof, da hieß es, der Zug fällt aus. Dann kam aber doch und dann war ich aber dann, trotz der früheren Abfahrtzeit, war ich dann genau pünktlich hier, wie geplant.
Und Sie sind fit, weil ein Künstler wie Sie steht normalerweise nicht um 5 Uhr auf.
Nein, aber um 8 oder um 7:30. Ja. Das ist eine ganz humane Zeit, ja.
Okay. Haben Sie Karneval gut überstanden?
Sehr gut. Ja? Es war eine wunderschöne Session. Ich bin ja im Karneval nicht beruflich tätig, sondern nur freizeitmäßig. Und ich gehe einfach raus, ich gehe in die Kneipe, lasse mich da durchtreiben mit Freunden. Und dann war ich am Dienstag nach der Nubbelverbrennung, wo man ja den Karneval quasi
beerdigt. Was für eine Verbrennung?
Nubbelverbrennung. Das ist also, ich mache das dann immer für ein Brauhaus in Köln. Da wird also der Karneval zu Grabe getragen. Im Grunde der Sündenbock ist das. Nicht? Früher hat man ja bei Abraham gesagt, er sollte quasi für Gott seinen Sohn töten. Und dann haben die Menschen irgendwann gesagt, Menschenopfer, das muss nicht sein, Tieropfer reichen auch.
Okay.
Und der Nubbel ist so eine Art Tieropfer. Und daraus ist ja der Sündenbock dann entstanden. Alle Sünden, alles war der Nubbel schuld, der wird verbrannt und da sind die Sünden weg. Und man kriegt ein Aschenkreuz und
sehr ist gut. Fertig. Und der Rosenmontag war stürmisch?
Ja, da war ich in Düsseldorf.
Bei der Konkurrenz.
Ja, das Tolle an Köln ist einfach Bonn und Düsseldorf. Nicht? Man hat ja noch zwei Städte. Ja. Das hat Rom nicht, das hat Berlin nicht, Paris nicht. Also wir haben einfach drei Städte wie eine Perlenkette. Man ist in 20 Minuten.
Aber sagen Sie, Herr Becker, wenn Sie sagen, beruflich gesehen finden Sie im Karneval nicht statt, verstehe ich deshalb nicht, weil da könnten Sie ja richtig viel Geld verdienen, vermutlich.
Ja, aber das ist nicht so mein Ding.
Nicht?
Ich habe ja damals die Stummsitzung mitgegründet und das war die Alternative zum offiziellen Karneval und dann möchte ich auch meine Kollegen nicht verraten und jetzt sind das auch in die andere Partei wechseln.
Was war das Alternative und das Besondere dieser Stunksitzung?
Ja, man muss sehen, im Grunde war das ja die Zeit der Hausbesetzungen. Wir hatten lange Haare, olivgrüne Parker und da ging man nicht zu den roten Funken oder sowas. Das passte einfach nicht. Und genau wie die Hausbesitzer damals kein Nutzungskonzept mehr für die Gebäude hatten und die Hausbesetzer konnten einfach reingehen, so war auch die Sitzung selber. Sie waren so schlecht damals, wir konnten das einfach übernehmen und dachten, wir machen das anders und besser. Und so haben wir halt die Stunksitzung, die es jetzt dieses Jahr 60 Mal gab.
Das heißt, die gibt's immer noch?
Die gibt's immer noch. Ich mache jetzt nicht mehr mit. Also ich habe das 12 Jahre gemacht und aber die machen das immer noch sehr gut.
Aber die verstehen sich immer noch als Alternative zum etablierten Karneval.
Ja.
Und das wird angenommen in Köln?
Ja. Ja? 60.000 Zuschauer, kann man nicht meckern, ne?
Da kann man überhaupt nicht meckern. Ja. Sie sind jemand, der frage, wie oft vom Gymnasium geflogen ist?
Einmal, aber ich bin zweimal sitzen geblieben. Also Schule war für mich nicht ideal. Also ich habe gemerkt, ich habe nicht gespürt, dass sie das für mich machen. Weil die Schulpflicht ist ja eine tolle Sache. Also das ist eine riesen Errungenschaft. Aber irgendwie habe ich da diesen Zupack nicht gehabt.
Und waren die Lehrer schlecht oder waren Sie verpeilt?
Ja, beides, glaube ich. Also eher war ich verpeilt. Ich habe immer Comics gemalt unterm Tisch und ich wollte was anderes machen. Das lag mir einfach nicht.
Ne? Ja.
Und
Ergebnis war natürlich in Ihrem Fall, der Lebensweg war dann kein Schnurgerader, sondern einer mit ein paar Windungen.
Ja. Das stimmt. Also ich habe dann nach der mittleren Reife eine Lehre gemacht bei 4711 als grafischer Zeichner.
Mhm.
Und mit Tosca kam die Zärtlichkeit. Das ist von mir.
Der Spruch?
Ja. Nein, die Grafik dazu. Also den Spruch gab es schon, aber ich musste immer die Anzeigen gestalten.
Ja.
Und habe ich ja irgendwann auch gemerkt, dass mit Tosca nicht die Zärtlichkeit kam. Ist ja doch eher ein Verhütungsmittel. Aber es war eine schöne Zeit.
War Tosca ein Frauenparfum oder für Frauen?
Ja.
4711 für beide? Männer
das
wie Frauen?
Das war, glaube ich, für Männer und Frauen, ja. Das war reiner Alkohol eigentlich. Für Geld. Man kann es nicht trinken.
Gibt es das eigentlich noch?
Das gibt es noch, ja. Man kann das in Köln in der Innenstadt kaufen, ist ein Souvenir. Ja, und dann knallt sich das. Blecki Fuchsberger hat das immer gemacht. Der hat die Werbung für gemacht. So, das erfrischt richtig. Immer so auf die Backe geklatscht.
Dann haben Sie mal Sozialarbeit studiert?
Ja.
Auch abgeschlossen?
Ja.
Aber nicht als Beruf gewählt?
Nein, dann das war wieder eine der Kurven. Dann gründeten Freunde von mir eine neue Druckerei, die aus einer alternativen Druckerei auch hervorgegangen ist. Und ich fand so einen Alternativbetrieb super. Eine Firma ohne Chef. Ne? Ja. Das war in unserem Fall der Bernd. Und es gibt ja doch immer einen Chef letztendlich. Aber ich konnte mich dem gut unterordnen und ich habe da einen Lehrling ausgebildet. Und
das war eine Art
Druckvorlagenhersteller, so ist der Beruf damals. Also grafischer Zeichner, Druckvorlagenhersteller. Ich konnte ausbilden.
Also eine linke Kooperative?
Ja, genau.
Ja? Ja. Das heißt, Sie haben auch in Wohngemeinschaften gelebt in dieser Zeit?
Ja, ja. Erst im Wohnwagen, im Bauwagen.
Ne? Und wie dann im Bauwagen?
Im Bauwagen, ja, ich habe im Bauwagen gelebt eine Weile. Ja.
Allein?
Nein, mit meiner Freundin und dann noch ein paar anderen. Das war so eine Wagenburg auf einem Gelände, was keiner so auf dem Schirm hatte.
Aha.
Und das möchte ich auch nicht missen. Ne? Lagerfeuer in der Mitte und dann haben wir so, war fast 2 Jahre.
Das heißt, da haben Sie sehr sentimentale Erinnerungen dran.
Ja. Aha. Ja, das Einfachste ist oft das Beste. Ne? Man musste keine Miete zahlen. Ich bin dann immer in der Zeit LKW gefahren oder Trecker gefahren, um das Studium zu finanzieren. Ja. Und dann kriegte man das natürlich schnell zusammen. Man braucht ja nicht viel im Alter.
Klar. Und dann war die Druckereigeschichte irgendwann auch passé?
Ja, und
warum?
Dann, weil wir dann, ich habe dann durch die Stunksitzung gemerkt, durch diese Karnevalssitzung, die parallel dazu lief, dass ich eigentlich dieses Satirische und die Leute zum Lachen bringen, dass ich das eigentlich schön finde. Ich höre das Geräusch einfach gerne, wenn die Leute lachen. Ja. Habe ich gemerkt. Applaudieren kann man ja auch aus Höflichkeit. Ne? Ja. Aber Lachen ist echt. Das ist ja ein Reflex.
Ja,
und da habe ich gemerkt, das möchte ich gerne machen.
Wobei Sie mit dem klassischen Kabarett, den es in der damaligen Zeit ja gab, Stichwort Münchner Lach und Schieß, ja, so schrecklich viel gar nicht anfangen konnten.
Nee, das war so steif, das gefiel mir gar nicht. Das waren so Männer in Anzügen und sowas und einer am Klavier und die sangen dann immer. Was ich toll fand, waren die 3 Tornados aus Berlin. Es waren so Anarcho-Kabarett und dann flogen die Bierdosen, explodierten auf der Bühne und es spritzte Arnold Frating, den es ja heute noch gibt als Kabarettisten, der war damals dabei. Das war für mich das Tollste.
Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat gesagt, wir seien das verkrampfteste Volk auf diesem Planeten. Hat sie recht?
Nein, ich finde, das stimmt nicht. Also sie hat recht, dass die Kritik an ihrem Karnevalsvortrag da ein bisschen überzogen war, fand ich jetzt auch.
Ja,
also, ja, so schlimm ist das nicht, finde ich. Das kann man ruhig machen. Man darf da auch jetzt nicht so zimperlich sein. Also ich finde, da kann man ruhig Witze drüber machen. Aber insgesamt sind wir nicht verkrampft. Also es gibt kein Land in Europa, das so eine dichte Veranstaltungsreihe hat wie Deutschland. Das ist wie Masern. Man kann überall einen roten Punkt machen, wo man schon war. Auch in kleinen Orten, in der Provinz, in kleinen Schützenhallen. Überall findet Kabarett oder Comedy statt. Und das finde ich ganz toll. Also,
und was das Humor,
die Engländer nicht.
Was das Humorniveau angeht, gibt es da auch, was das Publikum angeht, Unterschiede zwischen Ost und West und Süd und Nord?
Ja, also in den neuen Ländern gibt es natürlich Empfindlichkeiten. Wenn man da etwas über die AfD sagt oder so, ne, dann ist da manchmal so ein Schweigen im Raum. Im Westen lacht man dann, klopft sich auf die Schenkel, aber da merkt man so einen Gegenwind, weil die Leute auch nicht dabei gesehen werden wollen.
Und zwischen Süd und Nord?
Süd und Nord kann man sagen, das Kabarett funktioniert immer da gut, wo man auch katholische Gegenden hat.
Ne?
Weil man muss ja gegen was opponieren. Ne? Sagen wir mal, gegen die CSU in Bayern oder gegen die Kirche
oder den Klüngel in Köln.
Ja, Klüngel in Köln zum Beispiel. Oder eben auch in Leipzig gegen die SED. Ne? Das ist ja auch ein Kabarett-Hochburg.
Ja.
Also da gab es das ja ganz extrem. Und während die protestantischen Gegenden, ne, die sind ja sehr vernünftig, die sind ja sehr, so Helmut Schmidt, die Zeit, Hamburg, da ist es ein bisschen schwer, da kennen die Leute ja auch keinen Karneval und da ist es etwas dünner gesät.
Wir wollten an den großen Hans-Dieter Hüsch erinnern, ein unfassbar netter, freundlicher, sympathischer, liebenswerter, toller Mensch.
Ja, der hat mich so fasziniert. Ich war 5-mal in seinem Programm hintereinander. Immer nur zur Pause. Ich hatte das Geld gar nicht damals. Also ich bin dann in der Pause mit reingeflutscht. Da hat ja keiner mehr kontrolliert. Und ich wollte einfach wissen, wie macht er das?
Was
ich habe mir die Zettel dann geholt, habe ihn auch hinter die Bühne gegangen, habe ihm guten Tag so gesagt. War ganz freundlich zu mir. Ja, setz dich doch, wer bist du denn? Und so. Und es war sehr, sehr angenehm. Und dann
Was hat Sie so fasziniert an dem?
Ja, der hat so eine Tiefe gehabt, also so eine literarische Tiefe, aber auch eine menschliche Wärme, die ich sehr, sehr schön fand. Er hatte sich das Recht auf Albernheit rausgenommen, er war immer unglaublich albern, das fand ich ganz toll. Und als er dann hinterher bettlägerig war, hat zum Beispiel Matthias Richling ihn noch ganz oft besucht, viele Kollegen kamen dann zu ihm und seine Frau, die Chris Hüsch-Rasche, hat dann Kuchen gebacken und ich war mit meinem Redakteur, da mit dem Rolf Bringmann, und da bin ich zum Beispiel einmal, ich konnte ja nicht mehr sprechen, ne? Und ich bin zum Beispiel einmal auf so einem Rattan Stuhl etwas zur Seite gerückt und bin dann eingekracht. Krach, da ist diese Ratte an Verspannung aufgeplatzt und da hat er gelacht. Das fand er dann gut.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, ich nehme den Stuhl mit nach Hause, nach Köln, ich kenne meine Firma, die macht das wieder heile und dann bringe ich es nächstes Mal wieder mit. Und dazu ist es dann nicht gekommen. Mhm. Also dann ist er inzwischen gestorben und da war er bei der Beerdigung in Moers. Seine Geburtsstadt waren 600 Menschen. Also ein unglaubliches. Ein Aufmarsch. Und die Chris Hüsch stand dann am Grab und hat das nicht geschafft, rechtzeitig da wegzukommen. Es ist ja dann das Loch, auf der anderen Seite ist ein anderes Grab, die kam da nicht weg. Also alle 600 Leute sagten herzliches Beileid und ich war der 584. und da sagte sie zu mir, hast du den Stuhl mitgebracht?
Also um das abzuschließen, diesem Hans-Dieter Hüsch haben Sie ein Stück weit doch auch die eigene Karriere als Kabarettist zu verdanken. Kann man so sagen?
Ja, also verdanken würde ich nicht sagen, aber man muss sich ja irgendwo etwas abgucken. Ich kann ja keine Ausbildung machen in dem Beruf. Ne? Man muss ja selber lernen.
Herr Becker, Sie sind in diesem ganz besonderen Datum bei uns am Internationalen Tag der Frau.
Ja, da müsste jetzt hier eigentlich eine Frau sitzen, ne? Das ist mir jetzt auch aufgefallen.
Ja, aber wobei man kann es ja mal anders besetzen. Also wenn man zehnmal eine Frau gehabt hat an so einem Tag, ein Mann, der ja auch...
Ein Frauenversteher, nicht?
Ja. Sind Sie einer?
Würde ich schon sagen, ja. Ja, doch.
Und Ihr aktuelles Programm hat ja auch viel mit Frauen zu tun?
Ja, also das heißt Volksbegehren, nicht? Und das geht ums Begehren, kann man sagen.
Ja.
Und man merkt ja doch, dass da viele Menschen ihre Triebe nicht im Griff haben. Bei der katholischen Kirche, die musste extra tagen, neulich in Rom. Und es ist eine Katastrophe, was da passiert ist. Aber auch die MeToo-Debatte zeigt ja, dass da so viel schief läuft. Und da habe ich gedacht, ich mache mal eine Kulturgeschichte der Fortpflanzung. Ordne mal unser Begehren ein in unsere politische und gesellschaftliche Lage.
Und zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen bei der Beschäftigung mit diesem Thema, Herr Becker?
Ja, man merkt einfach, dass die Erotik immer eine Rolle spielt. Also das ist in uns drin. Ne? Das ist, wir sind ja ein hochentwickeltes Tier. Und wir kriegen das nicht weg. Ne? Das ist einfach ein Teil unserer Persönlichkeit. Und man sieht es ja am Internet zum Beispiel. Ne? Also es kommt ja schon mal vor, dass die Frau zum Beispiel abends spät nach Hause kommt und mitkriegt, der Mann sitzt noch vorm Computer und ist auf einer Seite mit abstoßendem und ekligem Inhalt. Ne? Also wissen wir, was
so was soll es geben,
ja. Also ist auf der Webseite der AfD. Nein, also, oder auf einer Pornoseite. Auf einer Pornoseite, das ist nicht unwahrscheinlich, denn über ein Drittel, das muss man sich mal klar machen, des gesamten Datenverkehrs im Netz hat pornografischen Inhalt. Über ein Drittel.
Das ist eine gesicherte Zahl?
Ja. Pro Sekunde werden allein in Deutschland 30.000 pornografische Filme heruntergeladen und 10% der Frauen und 60% der Männer konsumieren mindestens einmal die Woche Pornos im Netz. Und jetzt kommt's. 70% der pornografischen Daten werden an Werktagen zwischen 9 und 17 Uhr runtergeladen.
Aha.
Da wundert man sich doch, dass in deutschen Büros überhaupt noch gearbeitet wird. Der Begriff Gleitzeit kriegt eine völlig neue Bedeutung.
Ja. Aber das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass da im zwischenmenschlichen Bereich ja einiges im Argen liegen muss, oder? Zwischen Männern und Frauen.
Ja, also die MeToo-Debatte hat das deutlich gezeigt. Ne? Da müssen die Männer umdenken. Und ich meine, wir Menschen haben halt das Paarungsverhalten der Natur in uns. Ne? Und die Politik und die Religion versucht das zu beschränken und belohnen dann zum Beispiel die Treue. Mhm. Ne? So. Aber geht das überhaupt? Ne? Denn in der Natur hängt ja der Fortpflanzungserfolg der Männchen davon ab, wie viele Weibchen sie begatten können. Also die Strategie der Männchen ist es immer, sie wollen möglichst viele Weibchen und kämpfen darum. Das sieht man auch schon optisch.
Auf der anderen Seite, würden wir Menschen uns genau so verhalten, dann wären wir nicht in einem so hochentwickelten und doch ziemlich reichen Land.
Ja, Kultur heißt immer Triebverzicht.
Ja, und jetzt?
Ja, aber es ist ja lustig. Also wenn man um das Thema Sex und Begehren spricht, das hat natürlich eine enorme humoristische Fallhöhe.
Ja. Das hat insofern eine humoristische Fallhöhe, als man da auch leicht ins Anzügliche, Glitschige abgleiten kann?
Ja, natürlich. Dafür haben wir Deutschen ja einen wunderbaren Begriff erfunden, die sogenannte Gürtellinie. Ach. Man muss immer darauf achten, dass man über der Gürtellinie ist, weil es darunter schnell abstoßend oder gar vulgär wird. Ich sag mal so ein kleines Beispiel. Zwei Kinder kommen aus dem Kindergarten und sagen, hör mal, ich habe gestern ein Kondom auf der Terrasse gefunden. Das ist das andere Kind völlig entsetzt. Was ist denn eine Terrasse?
Okay.
Der ist über die Gürtellinie, den können Sie erzählen.
Ansonsten sind Sie jemand, der seit Anfang der 90er Jahre eine eigene Kabarett-Sendung im westdeutschen Fernsehen hat, die heißt Mitternachtsspitzen. Warum hat sich das so lange gehalten, Herr Becker?
Ja, ich glaube, weil wir uns gut verstehen. Also ich war ja durch die Karnevalssitzung, die Stunksitzung gewohnt, im Team zu arbeiten. Wir waren ja da über 20 Leute, haben basisdemokratisch entschieden und so weiter. Und ich wusste, so eine Sendung ist immer gut, wenn du ein gutes Team hast, wenn mehrere und vorkommt. Und da habe ich direkt die Redakteure gefragt, könnte denn dann auch der Wilfried Schmickler mitmachen?
Ja.
Und da meinten die, ja, warum nicht und so. Ja, ich habe ich dann gesagt, ich fand den blauen Bock so toll. Ne? Das war als Kind meine Lieblingssendung. Ich
mit Heinz Schenk,
ja,
und seinem Bembel.
Wunderbar, der Bembel. Und jetzt kommt was ganz Feines über diese liebevolle Art. Das war auch schön komponiert. Er hat sich Mühe gegeben, hat man gemerkt. Ja. Das war schön liebevoll zusammengebaut. Und da gab es immer diesen Reno-Nonsens, ne, der immer rumgestänkert hat und gemeckert hat. Ich dachte, das brauchen wir auch. Ja. Da muss einer am Schluss die ganze Sendung niedermachen. Und das war am Anfang, ging das immer gegen mich. Das war auch ganz schön hart oft. Ich musste das immer aushalten, die Kritik. Aber heute bin ich froh, dass Herr Wilfried mit eingestiegen ist, weil er ist ein unglaublich kreativer Mensch.
Dieser Wilfried Schmickler hat kurz vor 10, da haben wir ihn nämlich gehört, im O-Ton über Sie gesagt, er erreicht, also Becker, erreicht die Herzen der Menschen. Erstens. Zweitens, er hat einen rheinischen Humor, klarerweise. Und Punkt 3, er ist dazu intelligent und kritisch.
Mhm.
Schöne Kombination.
Ja, ich kann das ja selber nicht so beurteilen. Ich mache das einfach. Also ich bin ja kein Schauspieler, ich bin auf der Bühne so, wie ich privat auch bin. Und wenn das so rüberkommt, freut mich das.
Diese überschätzten Paare der Weltgeschichte, ein fester Bestandteil der Mitternachtsspitzen, ist das Ihre Idee gewesen?
Nein, die Vorgängerkolumne, das war Loki und Smokey. Und das war hinter der Bühne entstanden, der Herbert Knebel, also der Uwe Lückow, hat den Helmut Schmidt nachgemacht, einfach so aus Flachs. Und da habe ich gesagt, das müssen wir machen. Wir machen eine Kolumne Loki und Smokey.
Aha.
Wilfried sieht aus wie Loki Schmidt, das passt von der Physiognomie sehr gut. Und du machst den, nee, hab ich keine Lust, der wollte das nicht und so. Und dann habe ich das ein bisschen geübt, gesagt, wenn du das nicht machst, mach ich das. Ne? Ja, habe ich auch so ein bisschen so gesprochen. Und dann wollte das. Da hat er gesagt, nee, dann mach ich's lieber. Und er ist auch viel besser als ich. Und das war ein Highlight. Und als dann Helmut Schmidt verstorben ist und Loki auch, dann haben wir gesagt, müssen wir was Neues machen. Und da sind dann die überschätzten Paare der Weltgeschichte drauf. Entstanden.
Ja, das sind ja wunderbare Paare, die man sich zum Teil bei YouTube und im Internet angucken kann. Porträtiert worden Königin Elisabeth und Prinz Philipp beispielsweise. Die Geissens.
Mhm. Ja, die sind natürlich, kommen immer gut.
Kommen die nicht aus Köln?
Ja, auch Rheinländer. Köln ist ein Biotop für Bekloppte.
Adolf Hitler und Eva Braun?
Auch.
Habt ihr euch da lange überlegt, ob ihr sowas tatsächlich ins Fernsehen bringen wollt, sollt? Könnt?
Ja, es gab ja damals den Film mit Bruno Ganz, Der Untergang, und da passte das gut rein, das konnte man machen.
Ja.
Ja. Beschweren sich immer Leute, aber das ist beim Kabarett so. Ne? Und dann, wenn ich irgendwo auftrete oder eine Fernsehsendung mache, da kommen immer Mails und das kannst du nicht bringen, das geht so nicht und was Annegret Kramp-Karrenbauer eben auch erlebt hat.
Ja.
Und dann sage ich aber den Leuten immer zurück, das ist richtig, was sie sagen, aber das trifft hier nicht zu. Ne? Und weil ein Witz ist immer umgekehrte Zuwendung. Nicht? Man muss eben auch manchmal übersteigern. Ich habe mich ja damit beschäftigt, das ist ja eigentlich erstmal ein positiver Effekt.
Sie, Herr Becker, kommen aus einem katholischen Elternhaus.
Mhm.
Messdiener?
Nein.
Nicht.
Nee, meine Eltern waren liberal-katholisch, haben gesagt, willst du Messdiener werden? Da habe ich gesagt, nö, möchte ich nicht, dann braucht die auch nicht.
Liberal-katholisch heißt, man ist sozusagen sehr offen durch die Welt gegangen und hat sich angeguckt.
Also man muss so leben, ne, sage ich, dass wenn es Gott gibt, dass man dann in den Himmel so gerade noch reinkommt. So 4 minus reicht aus. Aber kein Streber sein, ne, nicht zu fromm, das ist nicht gut.
Wobei das mit dem Himmel für Sie spätestens dann zu Ende war, als Sie den amtierenden Kölner Kardinal Meißner einen Hassprediger genannt haben.
Ja, es war beim Moscheebau in Köln und dann habe ich gesagt, naja, die können jetzt nicht alle katholisch werden, von einem Hassprediger zum anderen wechseln. Bringt ja auch nichts und da hat er mich dann verklagt. Eine einstweilige Verfügung oder Anordnung, wenn ich das nochmal sage, müsste ich 200.000 Euro Strafe zahlen.
Das wollte er?
Das wollte er.
Und
ja.
Das Gericht
dann habe ich
dann
gesagt, nee, ich akzeptiere das und dann habe ich das immer umschifft. Ne? Und dann kam der Volker Pispers raus und hat gesagt, Herr Becker, ich habe gehört, Sie müssen 200.000 Euro Strafe zahlen, wenn Sie nochmal Hassprediger sagen. Ja, ich finde, wir sollten zusammenlegen.
Okay. Das heißt, das war es dann auch mit dem Kardinal oder ja, gab es da noch eine andere? Das ist schon klar, ja, aber ja. Da gab es noch eine andere Konfrontation.
Nee, das war immer, das war natürlich ein toller Gegenspieler, mit dem man kabarettistisch gut arbeiten konnte. Aber im Grunde muss man ja bei der ganzen Diskussion immer sagen, wenn es religiöse Fundamentalisten gibt, und das gibt es in jeder Religion, es hat sich kein Mensch ausgesucht, in welche Religion er reingeboren wird. Ich bin jetzt zum Beispiel im katholischen Köln geboren, ja, bin ich jetzt katholisch. Da kann ich ja nichts dafür. Nö. Wäre ich jetzt im Orient geboren, in einer Stadt im Nahen Osten, sagen wir mal Gummersbach oder noch weiter, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich Moslem.
Ja, wobei es einen Unterschied gibt. Man kann sich, glaube ich, einfacher aus der katholischen Kirche oder auch aus der evangelischen Kirche verabschieden, wenn man nicht dran glaubt, als sich aus dem Islam zu verabschieden.
Das ist schwerer, auf jeden Fall.
Und aber folgenreicher.
Islam ist, nehmen wir mal an, Margot Käßmann zum Beispiel, die ist die im evangelischen Marburg geboren, da ist die natürlich evangelisch. Ja. Wäre die jetzt in Mekka geboren und aufgewachsen, wäre die Muslima, der hätte die nie Alkohol getrunken, da wäre die noch am Amt.
Nicht? Dieser Missbrauchsskandal, in diesem Ausmaße, hat sie das überrascht, erschreckt?
Ja. Also das, diese 10%, von denen da die Rede ist, das ist ja grauenhaft. Also dass es da Einzelfälle gibt, das hat man geahnt, aber dass es so schlimm ist, also das hätte...
Dass es System hatte?
Ja, System hatte, das ist ganz, ganz schrecklich. Und aber das ist auch wirklich das Furchtbare daran, dass diese Kirchenfürsten sich da auch so rauswinden. Ne? Wie jetzt zum Beispiel diese Sexualfeindlichkeit, das ist ja sowas Verklemmtes auch. Ne? Da sagt diesmal der Kardinal Müller, ne? Ich bin der Meinung, dass niemand Gott gewollt als Homosexueller auf die Welt kommt. Ah. Oder der Papst hat gesagt, Homosexualität ist eine Modeerscheinung. Ne? Ja. Das ist Humbug, das stimmt einfach nicht. Das ist genetisch bedingt und hormonell. So, niemand wird durch Erziehung homosexuell. Früher hat man das gedacht, aber das stimmt nicht. Hormone und Gene sind entscheidend.
Ja, und da gab es ja auch, befeuert durch die katholische Kirche, sowas wie Teufels- oder Schwulenaustreibung.
Ja, genau. Und ich finde, dass so viele Männer, die homosexuell sind, in eine Organisation gehen, die gegen homosexuell ist. Das ist ja sowas von absurd. Nicht? Ja. Also, und dann hauen die solche Unwahrheiten in die Öffentlichkeit und diskriminieren Leute, die sich das ja nicht ausgesucht haben. Die sind schwul, das ist auch gut so. So, fertig. Also ich verstehe das überhaupt nicht, was die da machen.
Herr Becker, Sie hatten vor ein paar Jahren mal einen ziemlich schweren Motorradunfall und eine unliebsame Begegnung mit einem Baum.
Ja.
Ist alles gut geworden?
Ja, also ich habe mal wieder richtig Glück gehabt, wie eigentlich immer im Leben. Muss ich sagen, mir geht's echt immer unverschämt gut. Mir passieren manchmal blöde Sachen. Ich bin manchmal auch so ein Bruchpilot. Also da bin ich zum Beispiel eingepennt, mal kurz. Ne? Ich
habe auf dem Motorrad?
Ja, ja, wusste ich auch nicht, dass das geht, aber ist ja klar. Es war so ein Sekundenschlaf. Aha. Und dann, als ich wieder aufwachte, kam der Baum mir entgegen. Und da habe ich gedacht, ach, jetzt ist es vorbei. Ne? Und dann bin ich da in so eine Obstplantage geflogen, in den hohen Bogen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt ist Schluss.
Sie hatten
aber ich habe gemerkt, so schlimm ist es gar nicht. Also ich dachte dann, ach, ja gut, dann ist jetzt eben Schluss. Also ich habe gemerkt, so...
Irgendwas geht aus einem raus?
Ja, irgendwas. Aber dann habe ich gemerkt, ach, ich bin ja noch am Leben und die Beine funktionieren noch, das ist ja ganz wichtig.
Sie hatten zwei gebrochene Arme?
Zwei gebrochene Arme und ein
kaputtes Becken?
Komplettes Beckenbruch. Ja.
Das klingt nicht sehr angenehm.
Nee, war es auch nicht. Das war schon sehr schmerzhaft. Aber dann habe ich gedacht, dass wir ein tolles Gesundheitssystem wir eigentlich haben. Ich kam dann in die berufsgenossenschaftliche Unfallklinik in Hamburg-Boberg.
Aha.
Und da wurde ich wirklich wunderbar versorgt. Die ganzen Pflegekräfte haben das ganz toll gemacht.
Aha.
Und ich habe die hinterher noch alle eingeladen, dann als ich wieder spielen konnte, zum Kabarettabend. Und ich habe auch diese Zeit habe ich als positiv in Erinnerung, weil wenn man im Krankenhaus liegt und weiß, man wird wieder gesund, das wächst ja wieder zusammen, da ist jetzt eine Riesenplatte hier unten drin, aber ich habe ja die Hoffnung gehabt, dass das eigentlich alles wieder wird.
Und es war auch so?
Ja, es war auch so, die Knochen sind wieder zusammengewachsen, die haben das gut gemacht und dann ist es gar nicht so schlimm, weil man wird ja versorgt, man hat keine Verantwortung mehr. Es ist ein bisschen wie in Kur, nicht? Man muss alles so mitmachen und das tut einem auch mal gut.
Sie waren ja dann viele Wochen bewegungslos und auf, wie Sie geschildert haben, auf fremde Hilfe angewiesen. Was haben Sie in der Zeit eigentlich gemacht? Nachgedacht übers Leben?
Ja. Genau. Was ich ein neues Programm machen könnte, zum Beispiel, habe ich abends Arte geguckt und eine Sendung über Fortpflanzung gesehen, zum Beispiel. Und so, ich sag, mal was zu machen. Und sowas. Und da habe ich dann halt Gedanken gemacht. Ich hatte ein Notebook, mit dem ich auch umgehen konnte, mit den Gipsarmen, das ging einigermaßen. Und da habe ich schon mal was geschrieben. Man kann ja kreativ sein, auch wenn man Knochen gebrochen.
Und Ihre Motorradsammlung haben Sie anschließend verkauft?
Nein, ich bin sofort nach der Reha wieder draufgestiegen.
Bis heute fahren Sie?
Ja.
Anders und vorsichtiger?
Ja, also ich bin auch auf jeden Fall jetzt immer wach. Also da achte ich extrem drauf. Aber ich bin auch kein Raser und ich fahre auch, finde ich, leise. Ich will auch die Bevölkerung nicht nerven mit meinem Krach.
Aha.
Und ich habe viele Freunde, wir machen zusammen Motorradtouren. Das war mal am Gardasee und wir fahren halt in Urlaub zusammen. Und das ist einfach sowas Schönes. Es ist an meiner Jugend gewachsen. Ich halte ja ein Moped und dann wächst das halt. Ich kriege das nicht mehr
raus. Und Sie haben jetzt ein E-Auto?
Ja. Das geht auch gut. Jetzt für die Tour.
Ne? Reichweite?
Ja, so 250, 220 Kilometer. Aha. Das ist ein französisches Auto, was es schon 5 Jahre gibt. Also es ist ein sehr bewährtes Auto. Das funktioniert wunderbar. Ich fahre dann zum Beispiel von Köln aus, wenn ich hier in diese Gegend muss, erstmal bis Darmstadt.
Aha.
Dann gehe ich da zum Friseur. Das ist ja bei mir oft nötig. Ne? Und während der Friseur mir die Haare schneidet, ist das Auto wieder voll und dann kann ich weiterfahren.
Das ist
so
praktisch.
Muss man so ein bisschen nachdenken.
Wie und dass es so leise ist, irritiert einen das nicht?
Doch, ich finde es ganz toll.
Ja?
Ich genieße das. Also dass die Städte demnächst leiser werden, ist doch ein großer Gewinn für alle.
Was Satire darf und was nicht. Darüber wollen wir sprechen mit dem Kabarettisten Jürgen Becker. Harald Schmidt hat vor etlichen Jahren mal gesagt, er macht keine Witze und keine ironischen Bemerkungen über den Islam. Wie handhaben Sie das?
Also ich habe ein Programm gemacht über Religionen, das hieß Was glauben Sie denn? Und da war eine ziemlich lange Nummer über den Islam drin, über die Gründung des Islam, über die Spaltung Sunniten und Schiiten.
Ja.
Und wer den Islam erfunden hat, das war Peter Schollatour und so,
ja,
der kannte sich aus und so weiter. Das ist auch bei Muslimen gut angekommen.
Das klingt relativ milde.
Milde schon, aber natürlich habe ich auch auf die... ja, die offene Flanke zur Gewalt hingewiesen. Und wir haben dann sogar Kabarett in der Moschee gemacht. In der Merkez-Moschee in Duisburg.
Aha.
Gab es eine liberale Frau, die uns haben wollte und sagt, macht wir uns Kabarett. Und die war auch Kopftuchträgerin und richtige Muslima, wie man sich das vorstellt. Und das waren schöne Sendungen. Also das muss man wirklich sagen, das hat richtig Freude gemacht. Aber
wie waren die Reaktionen der Leute, die zugeguckt
natürlich
haben?
Natürlich gucken dann viele Fundamentalisten auch zu und wollten mich verklagen und so. Aber das ist ja auch ihr gutes Recht. Ne? Wir haben einen Rechtsstaat und ich bin mal freigesprochen worden, weil das juristisch einwandfrei war. Ich habe das gut recherchiert, historisch und so weiter. Dann kann man das machen. Dass das eine gewisse Gefahr bergen mag, ist möglich. Hat aber bei mir mal wieder geklappt, genau wie mit dem Motorradfahren.
Wobei, also wenn sich das in so einem Rahmen, in einem rechtsstaatlichen Rahmen bewegt, ist es ja okay, aber die Morde in Frankreich, Stichwort Charlie Hebdo, haben ja gezeigt, dass es auch ganz anders zur Sache gehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also das war natürlich eine Zäsur, würde ich sagen, dieses Attentat. Auf jeden Fall. Und wir haben dann auch eine Sondersendung gemacht an dem Wochenende danach zu dem Thema. Und ich weise auch immer darauf hin, dass man natürlich verstehen muss, dass Humor und Religion zusammenhängen. Das ist ja eine Seite der gleichen Medaille. Ne, denn Humor funktioniert ja immer durch eine Fehlinformation ans Gehirn. Ne, wenn ich jetzt einen Witz erzähle, zum Beispiel Vampir alleine auf dem Tandem. Alleine.
Ja.
Ne, dann kommt die Polizei, hält den an und sagt, haben Sie was getrunken? Sagt, ja, 2 Radler. So, ne? Warum lachen Sie jetzt? Das ist ganz klar. Das Gehirn kann die beiden Bedeutungsebenen des Wortes Radlers nicht richtig einordnen. Und dann überlegt es, muss ich fliehen, muss ich angreifen? Nein, abbauen im Zwerchfell die Spannung und man lacht. Das ist beim Affen auch so. Ne? Wenn der merkt, da stimmt was nicht im Gebüsch, der macht ne, so. Und jetzt muss natürlich hier, die Religion sagt ja auch etwas, das nicht geht. Eine Jungfrau kriegt ein Kind, ein Toter fährt in den Himmel auf und so weiter. Das sind alles Dinge, die nicht gehen. Also sind eigentlich sehr humorvoll. Und man schafft aber dadurch Distanz. Wenn man sich den Himmel vorstellt, dann hat man Distanz und fragt sich, wie sieht das Ganze von oben aus?
Okay.
Und das ist beim Humor auch so. Mit Humor wird man leicht und entwickelt Distanz.
Und Ihren kompletten Humor kann man heute Abend in Stuttgart im Renitenztheater erleben? Was machen Sie bis dahin eigentlich?
Da lege ich mich jetzt erstmal hin, weil ich heute Morgen so früh aufgestanden bin.
Um 5.
Genau.
Nächstes Programm, ist das schon in Arbeit?
Ja, das geht über Ökonomie.
Über Ökonomie?
Ja.
Das klingt sperrig.
Ja, aber Engels hat Geburtstag, nächstes Jahr 200 Jahre. Und ich habe schon mal so Testveranstaltungen gemacht mit Ulrike Herrmann von der Taz und sowas. Also super funktioniert, die Leute interessiert das.
Also, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und einen schönen Auftritt heute Abend.
Danke, Herr Heim.
Eins gehört.